Ja, schön, bei euch zu sein. Ich habe mir überlegt, kommt jemand, alle im Urlaub oder alle irgendwo anders, aber so viele da, bin richtig erstaunt. Und ja, danke, dass ihr auch geblieben seid, als ihr hörtet, dass der Martin auch nicht da ist. Unten im Foyer, da sagte dann jemand, oh, dann hätten wir ja doch woanders hingehen können. Aber sie sind geblieben, ich habe gesagt, ihr könnt gerne noch gehen, aber sie wollten dann doch bleiben. Das war auch sehr, sehr freundlich. Ja, ich wollte erst noch kurz was zu den Freizeiten sagen, auf denen ich jetzt war. Das war einmal eine iranische Freizeit und einmal eine afghanische Freizeit. Eigentlich auch noch eine kurdische Freizeit, die wäre nämlich jetzt, deswegen, die ist ausgefallen und deswegen bin ich auch hier. Da waren zu viele Leute auf der Freizeit und deswegen, wen nehmen wir mit und so. Und dann haben wir uns entschieden, sie ausfallen zu lassen. Aber die anderen beiden Freizeiten waren richtig schön. Wir waren in Kaisersbach am Ebnisee. Und waren immer so 40, 45 Leute, Kinder und alles von jung bis alt waren dabei. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Gemeinschaft miteinander. Besonders in der zweiten, in der afghanischen Freizeit. Das war eine richtig schöne Gruppe. Auch die erste natürlich war auch richtig gut. Aber das war so eher so ein gemischtes Publikum, die sich gar nicht so intensiv kannten. Wir waren auf der Sommerrodelbahn, wir waren am See, wir waren Bootfahren, Spaziergänge gemacht, was alles so möglich war in dieser Zeit. Aber wir haben auch über Josef gesprochen und wir haben die ganze Josefsgeschichte durchgemacht in dieser kurzen Zeit. Und aus diesem Zyklus der Josefsgeschichte, da würde ich auch heute die Predigt machen. Das war jetzt ein bisschen einfach für mich, weil es dann doch ein bisschen überraschend kam. Ja, diese Geschichte von Josef, wir haben das gemerkt auf beiden Freizeiten, wie tief das immer wieder neu Leute bewegt. Wir hatten einen Abend, wo es ganz besonders um dieses Thema Versöhnung und Vergebung ging, wo Leute tief bewegt waren und auch nochmal ganz konkret gesagt haben, und jetzt will ich an dieser Stelle, will ich mich versöhnen mit jemandem. Und ich möchte hier einen Schritt gehen. Oder wo andere sagten, ich kann es nicht, ich kann es nicht und ich weiß nicht, warum ich es nicht kann. Aber da war sehr viel, was aufgebrochen ist. Aber heute, so der ganze Mittelteil, dieses Auf und Ab von Josef. Ich werde die Kapitel 39 bis 41 jetzt nicht lesen, sondern so ganz, ganz grob nur erzählen, in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere diese Geschichte schon mal gelesen hat. Josef hatte eine ziemlich schwierige Familiengeschichte. Besonders hatte er große Probleme mit seinen Brüdern, die irgendwann die Nase so voll von ihm hatten, dass sie ihn nur noch loswerden wollten. Und sie hatten ihn in eine Grube geworfen. Und da lag er dann da unten drin. Sein ältester Bruder, der Ruben, versuchte ihn noch zu retten. Eigentlich wollten sie ihn ganz kalt machen, haben sie aber nicht gemacht, sondern ihn nach Ägypten verkauft, in eine Karawane, um ihn nur loszuwerden. Dem Vater hatten sie dann erzählt, ja, ein wildes Tier hat ihn gerissen und hier, guck mal, die Kleidung und so, Blut dran. Und der Vater natürlich tief erschüttert von dieser Situation. Aber Josef war sicherlich auch nicht glücklich, dass er plötzlich festgebunden auf irgendeinem Kamel lag und Richtung Ägypten gebracht wurde. Was wird ihn da erwarten? Eigentlich hat ihn nur eins erwartet, Sklaverei. Das war für die Leute damals ein richtig einträgliches Geschäft. Also so einen Diener in einen Haushalt vermitteln, dann gut verkaufen und sowas. Und so ist ihm das auch passiert. Er wurde in den Haushalt der Familie von Potiphar verkauft, war dort plötzlich Sklave. Man könnte jetzt sagen, eigentlich ging es ihm jetzt ein bisschen besser, klare Aufgaben, die er zu erledigen hatte, er war in der Familie drin, wahrscheinlich hatte er genug zu essen und vielleicht sogar ein nettes Zimmer. Also, aber ich glaube, Internet oder so hatte er damals noch nicht. Und da war er jetzt in dieser Familie. Aber es ist anzunehmen, Josef war ja noch sehr jung, war vielleicht auch ein sehr attraktiver, junger Mann. Und irgendwann hatte ja die Frau vom Potiphar ihr Herz für ihn geöffnet. Und irgendwann, als Potiphar geschäftlich unterwegs war, auf der Arbeit war oder so, da dachte sie, das ist der Moment, ich mache mich ran an Josef. Und als Josef kapiert, was hier abgeht, da flieht er, haut er einfach ab. Das hat natürlich Folgen. Potiphas Frau hatte ein Kleidungsstück und so und hat das dann ihrem Mann gezeigt, der ist fuchsteufelswild, und bringt Josef ins Gefängnis. Er wollte es gut machen für Gott. Er wollte sich nicht zu Schulden kommen lassen, wegen seinem Gott. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und sitzt dort. Aber Gott meint es auch dort gut mit ihm im Gefängnis. Er wurde dann so zum bisschen so ein Aufseher, durfte die ganzen Aufgaben dort im Gefängnis erledigen. Gott war mit ihm. Und eines Tages sind da zwei andere Leute im Gefängnis und die haben Träume. Die will ich jetzt nicht genau erzählen, ihr könnt das alles nachlesen. Und die sind sehr beunruhigt wegen diesen Träumen. Der Mundschenk des Pharao und ein Bäcker auch in Diensten des Pharao. Und sie haben Träume. Und Josef sagt irgendwann, Leute, ich kann eure Träume nicht deuten, aber Gott kann. Mein Gott kann. Mein Gott versteht die Tiefe von dem, was ihr da geträumt habt. Erzählt mal. Und dann erzählt der Mundschenk, dann erzählt der Bäcker, mach's auch kurz. Und Josef sagt, Mundschenk, du hast Glück, in 3 Tagen wirst du wieder in deinem alten Job sein beim Pharao. Bäcker, in 3 Tagen wirst du einen Kopf kürzer sein. Du wirst das hier nicht überleben. Für den einen sehr positiv, für den anderen eher negativ. Und genauso kommt das. Und Josef sagt diesem Mundschenk, wenn du da draußen bist, bitte denk doch noch an mich. Ich habe dir doch hier jetzt geholfen und so. Guck doch mal, was du machen kannst, dass ich auch rauskomme aus dem Gefängnis. Was passiert? Der Mundschenk ist glücklich, der Bäcker nicht. Aber der Mundschenk ist sehr, sehr glücklich, arbeitet fröhlich in seinem alten Job und genießt sein Leben und vergisst Josef. Boah, wenn man das dann irgendwann mal merkt, ich bin vergessen worden. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber dann irgendwann hat der Pharao auch Träume. Und der Pharao ist schweißgebadet, er versteht diese Träume nicht und davon bekommt der Mundschenk Wind und sagt, du, da war was im Gefängnis, da sitzt einer, der kann dir helfen. Und der Pharao sagt, Herr mit Ihnen, ich muss wissen, was ist das für ein Traum? Der muss eine Bedeutung für uns haben, aber ich verstehe ihn nicht. Josef wird aus dem Gefängnis geholt. Und wieder die gleiche Situation, Träume. Josef weiß, ich kann nicht, aber mein Gott, der kann. Und er sagt dem Pharao, komm, erzähl mal. Lass mal raus. Was hast du geträumt? Mal sehen, was mein Gott dazu zu sagen hat. Und der Pharao erzählt von seinen Träumen. Er erzählt 7 fette Kühe, die aus dem Nil heraussteigen. Und dann kommen 7 magere Kühe und die fressen die fetten Kühe, aber man sieht es denen gar nicht an. Und dann 7 dicke und 7 dünne Ähren, die auch einander verschlingen. Also die dünnen, die dicken. Und er weiß nicht, was das bedeutet. Es muss etwas sein, was mit seinem Land zu tun hat. Und Josef sagt, ja, ich will dir das erklären. Diese 7 fetten Kühe heißt, 7 fette Jahre wird unser Land hier haben oder dein Land. Und da wird es Reichtum geben und die Ernten werden stark sein. Und dann kommen 7 Dürrejahre und die werden alles verschlingen. Es wird Hungersnot geben und alles wird zusammenbrechen. Alle werden leiden und wahrscheinlich werden viele, viele, viele sterben. Und dann sagt der Pharao, ich mache dich zu meinem Stellvertreter und du organisierst das, dass wir durch diese 7 mageren Jahre durchkommen werden. Josef geht ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das alle nachher sehen könnt, sonst müsst ihr weiter nach vorne kommen. Ich möchte hier so eine kurze Linie mal aufzeigen, so das Leben von Josef. Hier oben ist Plus 5 und hier unten ist minus auch 5. Kindheit ist relativ positiv, oder? Also die haben wir jetzt nicht besprochen, aber wenn ihr es noch wisst, ey, der hat tolle Kleider gekriegt, Lieblingssohn von seinem Vater, die sind immer shoppen gegangen und immer up to date war er gekleidet und hatte alles, was man brauchen konnte. Also würde ich sagen, also er hat eine recht gute Kindheit gehabt. Kind. Dann, nächste Situation, war das mit der Grube. Würde ich sagen, das geht relativ weit nach unten, wenn man da in seiner Grube liegt und getötet werden soll und nicht weiß, was passiert. Na, sollte man noch schreiben können. Grube. Danach Karawane. Also schlechter oder besser? Besser, Karawane ist besser als in der Grube. Okay, ja, Kamele, manche reiten da ja auch drauf. Karawane. Dann Sklave bei Potiphar. Schlechter? Erst schlechter und dann aber besser. Okay, also hier machen wir mal hier Potiphar. Ich mache es jetzt mal, wenn es hinterher besser ist, mache ich es mal so. Potiphar, dann Potiphars Frau. Da manche sagt jetzt, war besser. Ergebnis war schlecht. Nehmen wir gleich das Gefängnis, ne? Also Gefängnis würde ich mal sagen, richtig schlecht, oder? Also ihr müsst das hier nicht lesen können. Ihr wisst ja, was da steht. Und dann, was passiert? Träume und Vergessen. Besser oder schlechter? Noch schlechter, würde ich auch sagen. Da ihr es eh nicht lesen könnt, schreibe ich das jetzt so. Und dann geht es zum Pharao. Er wird Stellvertreter vom Pharao. Noch besser als Kind, oder? Chef. So, wenn man das jetzt mal hier so ein bisschen versucht zu malen. So. Wow. Cooles Leben, oder? Zumindest hier und da. Aber alles, was dazwischen ist, ist richtig ätzend, würde ich sagen, da drin zu stehen. Jetzt auf der Freizeit, da haben wir das dann gemacht, dass jeder ein Blatt Papier gekriegt hat und dass jeder seine Lebenskurve mal aufmalen sollte. Könnt ihr mal zu Hause machen. So die verschiedenen Punkte eures Lebens, so Schnittstellen oder wo irgendwas passiert ist und mal eure Kurve zu malen. Plus 5 bis minus 5. Wo habt ihr euch bisher in den letzten fast 60 Jahren dann bewegt? Macht das mal. Vielleicht geht euch manches auf. Jetzt Josef. Ich möchte, hoffentlich kurz, sage ich immer, 4 Gedanken aus seinem Leben rausgreifen, wo er ganz besonders Gott treu war. Das erste, Gott treu in den Versuchungen, dann war Gott treu in der Not, dann war Gott treu, als er vergessen wurde, in der Enttäuschung und dann war Gott treu als Chef von Ägypten. Ich mag das eigentlich nicht, wenn so Leute aus der Bibel, die ja auch ganz normale Menschen waren wie wir, so ganz so auf so ein Podest gehoben werden und da war alles ganz toll und super, war es bei ihm sicher auch nicht. Also es heißt zum Beispiel auch, dass er aus einem Becher weissagte und sowas. Das fand ich schon auch ein bisschen merkwürdig, als ich das gelesen habe. Und so gab es auch beim Josef sicherlich ganz, ganz viele Sachen, die nicht in Ordnung waren. Seine Angeberei und was weiß ich. Aber trotzdem, durch all das hindurch ist er Gott treu geblieben. Und das Erste, er war Gott treu in der Versuchung. Ich glaube, ich brauche noch dieses Teil hier zum Weiterstellen. Muss ich erst noch anmachen, oder? Ja, danke. Ich bin aus der Übung, ich war schon so lange nicht mehr da. Er war treu in der Versuchung, er flieht. Also das ist schon der Hammer, er steht schon mittendrin in der Versuchung und er setzt alles aufs Spiel in diesem Moment, auch sein Leben. Er hätte ja auch getötet werden können. Er setzt alles aufs Spiel und er flieht aus der Versuchung heraus. Wenn man sich das mal so überlegt, in der Versuchung drin zu sein, eine Gruppe von Menschen, in der man drinsteht, alle reden über irgendjemanden, ich stehe schon mittendrin und jetzt soll ich in dieser Situation sagen, nö, da mache ich nicht mit. Ich fliehe. Ich will nicht über jemand anders reden. Das ist ganz schön hart. Wenn man schon so im Flow ist, also so in dem, dass sich etwas bewegt und dann soll ich sagen, nein, ich mache das nicht. Oder wenn man im Internet unterwegs ist, die ersten Bildchen klicken schon auf und dann zu sagen, nein, ich mache das jetzt aus. Ich bin schon mittendrin eigentlich in dieser Versuchung und jetzt zu sagen, nein, ich fliehe. Ganz schön hart. Ich möchte euch die Waffenrüstung Gottes mal vorlesen. Also nicht alles, sondern nur 2 Verse. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit ihr in der Lage seid, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Also, so sagt Paulus, das sind hier, da passiert etwas. Da versucht jemand, dich wegzuziehen von Gott und er sagt, ey, Gott hat dir Waffen gegeben. Das ist der, letztendlich, wenn man zusammenfasst, diese Beziehung, in dieser Beziehung zu Gott ganz nah dran zu sein an ihm, tief verbunden sein mit Gott, Vertrauen auf ihn zu haben und zu wissen, er wird hier für mich kämpfen. Da sagt Paulus, ey, das ist so wichtig, damit ihr da standhalt, damit ihr da nicht euch hineinreißen lasst, damit ihr da nicht untergeht. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist die Versuchungen, dass wir sie nicht im Verborgenen lassen, sondern dass wir darüber reden, was sind denn die Versuchungen, die wir so miteinander haben, um uns hier auch unterstützen zu können. Und dann steht in dem Psalm 119, Vers 11, da steht, auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Das ist so dieses, was Gott gesagt hat, dass das einen so großen Raum in unserem Herzen bekommt, dass es unser Herz erfüllt. Das Herz ist schon voll, da hat etwas anderes keinen Platz mehr. So sagt die Bibel. Und 1. Korinther 10, 13, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Da sagt Gott, ist in dem Ganzen drin. Gott ist da nicht irgendwo weg in den Versuchungen, in denen wir drin stehen. Gott ist da nicht weg, Gott ist da mittendrin. Und er wacht über uns, dass wir nicht untergehen. Auch hier immer wieder im Vertrauen auf unseren Herrn, das zu tun. Du bist da, du bist die Kraft und mit dir will ich das tun. Das ist eine Lehre aus dem Leben von Josef, hier bei Potiphas Frau, dass er geflohen ist und gesagt hat, ich lasse mich nicht darauf ein, ich lasse mich davon nicht überwältigen. Das nächste, Gott treu bleiben in der Not. Und wenn wir sehen, es war viel Not da in seinem Leben, da in der Grube, dann auch Karawane, dann im Gefängnis, diese lange Zeit, wo er einfach durchhalten musste und wo sich nicht wirklich etwas bewegt hat, nicht so richtig etwas positiv wurde. Und es heißt einfach von ihm, dass er trotzdem in diesem Vertrauen blieb. Merkwürdig, oder? Wenn man so drinsteckt in der Not, zu sagen, ich bleib an dir kleben, ich lass dich nicht. Und wenn alles dagegen spricht, aber ich bleibe an dir. Und ich bin dann auf Hiob gestoßen. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Nicht diese Erde spricht das letzte Wort. Nicht die Menschen dieser Welt sprechen das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Diese Geschichte von Hiob, wo ihm alles genommen wurde, wo er wirklich auch in so tiefer Not drin war und mitten hinein dieser Satz, ja, diese Erde ist totgeweiht, ja. Diese Erde bringt mir eigentlich nichts Gutes. Aber ich weiß, der mich da herauslösen wird, aus all dieser Not, hier nochmal der Josef, aus all dieser Not, der lebt, der wird mich da herauslösen. Und Josef hat es in seinem Leben erlebt. Josua, auch so eine Gestalt der Bibel, mit einer Wahnsinnsherausforderung, Überforderung, das Volk Israel zu führen und nicht besonders mutig, wie er das jetzt anpacken soll. Auch für ihn eine andere Not. Wie soll ich diesem Volk vorstehen? Und er bekommt von Gott gesagt, ja, ich sage es noch einmal. Und das steht oft in Bezug auf Josua, dass Gott ihm das gesagt hat. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern von den Situationen dieser Welt. Lass dich davon nicht einschüchtern. Und hab keine Angst vor diesen Situationen. Nicht wegen dir, sondern hier jetzt, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Ich bin deine Kraft in dieser Situation. Du lässt dich von Situationen einschüchtern, von der Not einschüchtern. Du verlierst den Mut, du verlierst die Perspektive, die Hoffnung. All das verlierst du. Aber Gott sagt, nein, lass dich von dem nicht einschüchtern. Ich bin bei dir in aller Not, in allen Fragen, die du nicht beantworten kannst. Und Jesus sagt dann, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Klare Aussage von Jesus, das ist diese Welt, ihr werdet bedrängt, es wird Not in euer Leben hineinkommen. Es wird so sein. Wundert euch nicht darüber, wenn das so ist. Aber lasst euch davon nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Luther sagt, ich habe diese Welt überwunden. Ja, das habe ich gemacht. Sie schüchtert euch ein, sie nimmt euch alle Hoffnung, aber ich habe das überwunden und besiegt. Vertraut mir, hängt euch an mich. Und dann, das, was ich so sehr liebe aus Offenbarung 21, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist die Perspektive Gottes in all unserer Not, die das Leben mit sich bringt. In all dieser Not, auch des Josefs, ist das letztendlich die große Perspektive, dass Gott etwas schaffen wird, wo das alles überwunden sein wird. Eine neue Erde, ein neuer Himmel und vorbei. Alle Schmerzen, alle Not. Natürlich, hier, Schmerzen sind da. Aber Gott sagt, ich werde den Ort schaffen, wo das alles überwunden sein wird. Und das Dritte, Gott treu bleiben, da fehlt jetzt was, oder? Da, in der Enttäuschung. Gott treu bleiben in der Enttäuschung. Also ich stelle mir das schon so vor, dass der Josef da im Gefängnis viel, viel Hoffnung geschöpft hat, als er diesen Traum ausgelegt hat und der jetzt beim Pharao ist und dass der aus lauter Dankbarkeit sich jetzt für ihn einsetzen wird. Also ich denke, da war ganz, ganz viel Hoffnung und diese Hoffnung, die ist enttäuscht worden. Er sitzt weiter im Gefängnis, er darf da seine Dienste tun, aber er ist nicht frei und er ist vergessen worden. Gott treu bleiben in der Enttäuschung. Und da fiel mir aus dem Neuen Testament der Paulus ein, 2. Korinther. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Paulus auch Enttäuschung erlebt. Er hatte ganz, ganz viel Großes vorher mit Gott erlebt. Er hatte den Himmel gesehen. Gott hat ihn in den Himmel hineinschauen lassen. Das war die eine Seite. Aber auf der anderen Seite hatte er diesen Pfahl im Fleisch. Satan schlägt ihn mit Fäusten, heißt es da. Also richtig hart. Und er hat 3-mal gebetet. Jetzt war er von ganz oben nach ganz unten, aus dem Himmel in die Realität dieser Welt. Da ist etwas in seinem Leben, was ihn einfach kaputt machen will. 3-mal gebeten, weiß nicht, wie er gebetet hat. Jesus, nimm das weg. Ich will dir doch dienen, ich will doch für dich da sein, ich will alles gut machen für dich. Ich will die Welt verändern für dich. 3-mal gebeten, nimm das weg. Und jetzt kriegt er diesen Satz. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also das brauchst du gar nicht, dass dieser Pfahl im Fleisch weg ist. Was du brauchst, ist meine Gnade. Und die hast du ja gekriegt. Und die macht dich stark. Und durch diese Gnade wirklich stark durch dein Leben. Du willst stark sein, ja, du willst das hinkriegen. Aber Gott sagt, nee, ich will das machen. Und da steht mir deine Stärke im Weg. Super. Also ich werde da auch nochmal enttäuscht wegen dieser Antwort. Weil ich will ja mein Problem gelöst haben. Ein Nein Gottes, aber die Gnade Gottes bleibt. Enttäuscht. In Schwachheit soll ich jetzt leben. Aber Gott ist meine Stärke in der Schwachheit. Es läuft nicht immer so, wie ich will. Aber Gott ist da. Gott kennt einen Weg. Gott hat einen Plan. Er geht seinen Weg mit seiner Kraft auch durch mein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr in Aufatmen war dieses Heft drin über Afghanistan von Open Doors. Und da sind Lebenszeugnisse drin. Und vor allen Dingen war das Lebenszeugnis von Khada, einer Frau, die in Afghanistan, das ist ein falscher Name und ich denke auch, das Bild ist falsch, die dort zum Glauben gekommen ist mit ihrem Mann. Und eines Tages wird ihr Mann umgebracht, getötet und sie muss jetzt irgendwie alleine klarkommen. Boah, da habe ich auch gedacht, Mensch, sie glaubt doch jetzt an Jesus. Und jetzt ist sie ganz allein, auch als Nachfolgerin von Jesus in diesem Land Afghanistan. Das ist eine todbringende Situation, wenn man an Jesus glaubt und wenn man das auch noch bezeugt. Und sie schreibt hier, und ich werde weiterhin Jesus bezeugen in dieser Welt. In Afghanistan, in aller Angst, in aller Not. Und da habe ich so gedacht, vielleicht erstmal zutiefst enttäuscht von Gott. Aber in ihrer Schwachheit schenkt Gott eine Kraft, die unglaublich ist, hier in diesem Land Jesus zu bezeugen. Und Gott kann vielleicht noch viel, viel mehr tun, als wenn sie selber stark wäre, als wenn alles super laufen würde in ihrem Leben. Wer mag Gott wirklich verstehen? Und jetzt die letzte Situation. Gott treu bleiben, wenn es richtig gut läuft. Und das ist auch eine Herausforderung, finde ich jedenfalls. Wenn er jetzt plötzlich an der Spitze steht, der Josef, dann kann das oft viel gefährlicher für unseren Glauben werden. Aber Josef, er gibt ein Zeugnis über seinen Glauben dort als Stellvertreter des Pharao, als er nämlich zwei Söhne bekommt, durch den Namen, den er den beiden Söhnen gibt. In den Jahren vor der Hungersnot bekamen Josef und Asenat, die Tochter eines ägyptischen Priesters, zwei Söhne. Gott hat mich mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse, der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, fruchtbar, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Hier bezeugt er, dass all das, was er jetzt hat, nur ein Geschenk von Gott ist. Gott hat es gut gemacht. Ich habe nichts in der Hand, ich bin nicht vollkommen. Nur Gott allein. Und auch Paulus aus dem Neuen Testament: Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Das ist das Zeugnis von Paulus, der auch sagt, dieser große Mann Gottes, ich hab's nicht in der Hand. Ich bin nicht vollkommen. Nur weil Christus mich ergriffen hat. Ich jage Christus nach. Darum geht es. Und dann werde ich in Jesus und mit Jesus der Sieger sein. Nicht er. Jesus. Ein kurzer Durchlauf durch diese Geschichte von Josef. Vier Situationen in seinem Leben, wo er trotzdem Gott treu geblieben ist. Treu geblieben in der Versuchung da beim Potiphar oder seiner Frau. Treu geblieben, als er in tiefster Not war. Treu geblieben, als er vergessen wurde. Treu geblieben, als er alles hatte, alle Macht hatte und ganz oben war. Ich möchte beten. Und lieber Herr, das ist, glaube ich, das, was du willst, dass wir dir treu bleiben. Mittendrin in einer Welt, die uns Angst macht, mittendrin in einer Welt, die voller Versuchung ist und die uns wegziehen will von dir, dir treu zu bleiben. Und das erbitte ich für uns alle, die wir hier heute zusammen sind, dass wir immer wieder den Weg zurück zu dir finden. und dass wir an dir kleben bleiben, denn du hast uns ergriffen. Du bist der, der sich an uns festgeklebt hat. Vielen Dank dafür. Lieber Herr Jesus, lass uns deine Kraft erfahren und lass uns in der Gemeinschaft mit dir die Ewigkeit erleben. Amen.